Hello, ladies. The Big Valboski here, and you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats 658. Excellent. Hallo und herzlich willkommen zu Rats Folge 658. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wieder am Dienstag, wie glaube ich letzte Woche auch schon. Das heißt, wir werden heute sprechen über die Survivor Series. Wir werden natürlich auch sprechen über die Auswirkungen von Full Gear. Denn es fand ja zwischenzeitlich auch eine neue Folge von AW Dynamite statt. Und wir werden aufklären. Wo ist das goldene 100 Millionen Dollar Ei von Vince McMahon wirklich verschwunden? Ich habe ein Gefühl und ich bin mir relativ sicher, er wird mir dabei weiterhelfen können, denn er hat goldene Finger. Das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo Nico.
Ja, ich sitz drauf, ne? Hallo Dennis, hallo Herz, allerliebstes Reds-Universum. Oh, bock, 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 bock. Es ist mal wieder soweit, ich brüte hier was aus. Aber ich glaube, es waren nur 100.000, ne?
Was, 100 Nein, 100 Millionen.
200 Millionen, krass, stimmt.
Ja, 100.000, da macht Vince McMahon Blödsinn. Aber keinen Daumen krumm.
Blödsinn, 100 Millionen, ja, das ist Wahnsinn. Ich bin schockiert, Dennis. Und ich habe ja auch kein Getränk, um mich irgendwie runter zu bringen, ne, von meinem hohen Ross. Weiß ich nicht. Ne? Ich dachte, es sei noch was im Kühlschrank.
Hat der,
ja?
Hat der Arzt wieder eine Pause verschrieben?
Verschrieben. Ich war schon so lange nicht mehr beim Arzt. Nee, weiß ich gar nicht. Ich kam irgendwie nicht dazu, was zu kaufen. Und die Enttäuschung war groß, als ich in den Kühlschrank blickte. Umso mehr würde ich mich natürlich freuen, Dennis, oder wir würden uns freuen, wenn ihr, liebe Hörer, uns mit Geschenken überhäuft, bierigen Geschenken aus eurer Region. Kam bisher noch nichts wieder an, ne?
Ich habe bis jetzt noch nichts gehört, es ist bald wieder Weihnachten. Also, liebe Red Sir, wir haben letzte Woche schon dazu aufgerufen, ne, wenn ihr Interesse daran habt, oder vielleicht kennt ihr auch der einfach, vielleicht ist der ein oder andere auch Brauer oder auch Hobbybrauer, ne? Also wenn der ein oder andere Interesse hat und sagt, pass auf, was der Jens und viele andere können, das können wir auch. Wir unterstützen die Jungs von Reds und lassen denen hier ein paar regionale, also hier ist kein Sechserträger Krombacher oder sowas, ne? Aber wenn jemand irgendwie was Schönes, Kleines, Regionales hat, so wie der Florian da aus dem Erzgebirge, so ein Vieh, oder, ne? Sagt gerne Bescheid, dennis@reds.de. Und wenn jemand sagt, ihr habt gar keine Ahnung vom Bier, aber 20 Euro kann ich den Jungs spendieren, schreibt mir eine E-Mail, ich gebe euch meine PayPal-Adresse und dann besorgen Nico und ich das einfach selber. Und dann werden wir das hier live bei Reds natürlich trinken und man darf schon sehr gespannt sein. Ich hab auch kein Getränk hier, also ich hätte theoretisch was da, aber gerade ganz aufgemacht, ich muss, ist ein harter Job, die nächsten 3 Tage wieder ein, zwei Bierchen trinken. Dementsprechend mache ich heute noch ein kleines Päuslein, aber dann vielleicht
wieder ran, ne?
Ja, ist wieder Bier Award in der Pfalz, Neustadt an der Weinstraße. Da fahre ich morgen Vormittag hin. Da gilt es dann am Donnerstagmorgen. Die Kategorie in diesem Monat ist irgendwie Barrel Aged und so weiter. Also fast gelagerte Biere. Ich glaube, das wird ganz gut.
Da klingt sehr, sehr schmackhaft. Ich habe auch noch einen Barrel-Aged Perle hier natürlich zu stehen, Dennis, ne? Die du bestellt hattest, ne? Ja. Da bin ich noch nicht rangegangen. Die ist hier richtig schön, edel steht sie da, ein feiner Tropfen, den werde ich mir dann in naher Zukunft wahrscheinlich mit Patrick mal gönnen.
Mit dem Spinnenfänger.
Mit dem Spinnenfänger und werde davon berichten.
Auch da darf man sehr gespannt sein. Wie geht's denn unserem Freund Stefan Otterpohl? Denn mit dem wollte ich ja eigentlich gestern zur Impfung gehen, hier an der Elbphilharmonie. Das sollte um 13 Uhr losgehen. Das war mittlerweile das dritte Mal, dass das angeboten wurde. Und da dachte ich mir, ich denke, Mensch, der Stefan, bis jetzt ist ja auch ein viel beschäftigter Mann, ne? Der langjährige Reds-Hörer weiß, der Stefan und der Nico, die sind ja jetzt Arbeitskollegen. Dementsprechend viel zu tun. Da dachte ich, ja, pass auf, der Stefan, bis jetzt einfach noch nicht dazu gekommen. Nimm's ihn noch mit, gehen wir beide in die Elfi und lassen uns da schön impfen. Dann hat aber zwischenzeitlich der Stefan schon, ich glaube, für den 1.12. schon einen Termin bei seiner Hausärztin gemacht.
Ja, bin sehr gespannt. Ist hier auch bei mir im Kalender angekreuzt. Ja. Ich werde ihn auf jeden Fall dran erinnern.
Und gestern zu Elfi gegangen, 13 Uhr sollte das losgehen. Ich denke so, oh, kein Bock da irgendwie anzustehen. Gehe ich schon ein bisschen früher, war ich 35 Minuten vorher da. Das Problem war, dass zu dem Zeitpunkt die Schlange schon 500 Meter betrug. Dachte so, ja, auf gar keinen Fall stelle ich mich jetzt 500 Meter an. Bei mir war es ja eh nur die Optimierungsimpfung. Ich bin ja schon mit Johnson & Johnson geimpft. Also ich musste jetzt nicht zwingend mich dann nochmal nachimpfen lassen. Hätte es aber gemacht, wenn sich da die Möglichkeit ergeben hätte. Dann habe ich kurz die Kollegen und Kolleginnen auf der Arbeit in der Elfi besucht, weil ich habe ja aktuell Urlaub. Und als ich dann wieder rauskam, das war dann so gegen ja, Viertel nach eins, halb zwei, da war die Schlange dann schon 700 Meter lang. Also wer sich so ein bisschen in Hamburg auskennt, die Leute standen von der Elfi bis zu den Landungsbrücken.
Also gut, dass Stefan nicht da mitgekommen ist.
Ja, da hatte ich tatsächlich so
auch nicht. Er hätte ziemlich abgekotzt.
Es ging wohl tatsächlich relativ schnell, aber das Wetter war ja auch schön. Ne? Es war strahlender Sonnenschein, also das war schon ganz okay. Aber ich habe dann auch meinem Hausarzt eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, dass, wobei ich gerne auch eine Elfi gemacht hätte, aber na ja.
Nico, was gibt's ansonsten, sonst? Ansonsten dem Otter geht es natürlich gut, abgesehen von dem Stress und auch den Stress, den er da abends zu Hause hat. Ne? Oh. Wie wir alle wissen, Stefan ist ja großer Freund von Hallo Frisch. Mhm. Er lässt sich da ja hin und wieder beliefern. Ne? Was heißt hin und wieder? Mit einer Regelmäßigkeit.
Diese Regelmäßigkeit, ja.
Zweimal die Woche kommen die. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Dennis. Unser Freund Stefan Otterpol, der geht immer sehr früh ins Bett. Ich wollte es auch irgendwie nicht glauben, aber Stefan geht auf Feld auch manchmal schon um 19.30 Uhr. Es ist übrigens gerade 19.30 Uhr. Es kann sein, dass er schon schläft. Ja. Er fällt manchmal schon um diese Uhrzeit aufs Bett und schläft und steht dann morgen sehr früh auf, so um 5 und so was. Ne? Ja. Also so richtig wie so ein Opa halt. Ne? Wie so ein Opa. Er will halt vom Tag was haben. Vor allem hast recht, also hast du was vom Morgen, ist auch nicht so viel los, aber es hat nichts vom Abend, aber auch egal. Auf jeden Fall, Hallo Frisch kommt wohl jetzt gerade immer später, ne? Das ist eine große, ich weiß nicht, was da los ist, ne? Konntest du mir auch nicht erklären, letztens kamen die um 10:30 erst.
Nein.
Die kamen erst um 10:30 und haben auch das Zeitfenster, haben sie nach hinten geschoben und er war ja schon hundemüde. Mhm. Und es ist für ihn ein Krampf, ne? Das ist so eine kleine Episode.
Ist aber auch tatsächlich eine Uhrzeit, wo man
nicht cool,
sagt, so,
oder? Puh, hat man da Bock drauf? Nee, also ehrlich gesagt nicht. Hallo Frisch, wenn ihr zuhört, weiß ich nicht, was ist los mit euch?
Naja, die werden, es wäre bei so jungen Startups-Unternehmen, Nico, das wirst du so auch wieder Wachstum, Wachstum, Wachstum heißt es da, ne? Und
so wie WWE, ne?
Wie bei Wachstum, der WWE auch ein Wachstum. Junges, aufstrebendes Unternehmen. Worüber wir auch, bevor ich es nämlich nachher vergesse, mit dir sprechen wollte, unser guter Freund Björn Sturm hat mir nämlich den neuen Trailer zugeschickt von WWE 2K22. Die WWE beziehungsweise 2K hat ja hier eine kleine Pause gemacht, ne? Es gab kein 2K21 und dementsprechend hat man gesagt, pass auf, das letzte Spiel war ein bisschen verbuggt. Da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen rangehen und mehr oder weniger wird, glaube ich, gerade das ganze Spiel mehr oder weniger vom Neuen aufgezogen und der Trailer oder die Verbesserungen, die eigentlich erst für Januar angekündigt waren, da gab es jetzt schon einen kleinen Trailer. Ich habe den vorhin einmal durchgeschickt und ich muss sagen, das sah schon sehr gut aus.
Ja, ich war sehr erstaunt. Ich habe auch tierisch Bock, mir mal wieder ein Wrestling-Spiel zu gönnen. Wie du schon sagst, die letzte Version dieser Reihe, die war nicht so gut, deswegen haben sie die Pause eingelegt. Aber das, was man in diesem Trailer sieht, ist wirklich beeindruckend. Ne? Also endlich mal realistische Grafiken, realistische, weil ich erkenne die Personen, die dort im Ring stehen, weißt du? Also das ist ein großer Fortschritt, die ganze Optik ganz cool, die ganze Aufmachung. Bin gespannt, wie sich das Kampfsystem dann tatsächlich verhält. Sei wohl auch da diverse Änderungen. Es wurde kurz angeteased in dem Trailer. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Haben wir denn da schon irgendein grobes Release-Datum für dieses Spiel?
März 2022.
März, soll
es wohl erscheinen. Also sonst ja immer ganz
gar nicht mehr so lange.
Deswegen sonst ja immer ganz klassischerweise war das ein Herbst-Release, ne? Ähnlich wie FIFA zum Beispiel. Diesmal soll es aber im März kommen. Neue oder die aktuellen Highlights, wohl eine neu designte Gameplay-Engine, Neusteuerung, umwerfende Grafik, neues WWE 2K Showcase. Lies mal vor, was hier steht. Also die Spielerinnen können in Erinnerungen schwelgen und die markantesten Matches und Momente eines legendären WWE Superstars neu erleben. In dem Trailer sieht man zum Beispiel dann Rey Mysterio, ne, wie er da ein bisschen was erzählt und so weiter. Also hört sich ganz gut an. My GM, ein Modus, der, glaube ich, auch so ein bisschen dann eben so eine Manager-Funktion ist. Da steht ja auch, können Superstars auch cool draften, Matches buchen, Verträge managen und beweisen, dass sie Zeug haben, die erfolgreichste Marke im Sports Entertainment Entertainment zu leiten. Also wird man hier wahrscheinlich Tony Khan oder sowas dann spielen. Spaß. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
Und natürlich, ne, der Designer für seine eigene Figur. Ne? Das ist ja bei vielen Leuten sehr, sehr beliebt. Ne? Sich selber eine Spielfigur, sich selber einen Catcher, einen Wrestler, eine Wrestlerin zu erstellen. Auch da habe ich mal wieder richtig Bock drauf.
Weiß
ich
schon,
bin heiß wie
Rittenfest. Ich weiß schon, welchen Wrestler sich Stefan Otterpohl erstellen wird.
Ja, John Cena. Auch wie blöd, wenn man sich den auch selber erstellt, obwohl er schon da ist. Aber
dementsprechend. Also, auch John Cena ist geimpft. Das heißt, sollte er noch nicht geimpft sein, nutzt jetzt die Chance. Seid wie Opa. Opa ist auch seit dieser Pandemie ein ganz neuer Mensch geworden. Ich freue mich ja schon so sehr. Ich glaube, er hat ja auch schon zugesagt für die Weihnachtsgala. Nee, du hast erzählt, dass er jetzt morgens immer eine große Tasche Leergut mit zum Altglas bringt. Jetzt geimpft
letztens. Das ist alles nicht pandemieabhängig. Das liegt an mir, lieber Dennis. Denn seitdem ich mit ihm gemeinsam arbeite und wir immer an diesem Leergut-Container vorbeigehen, sage ich zu ihm, nimmst es, ich werde echt sauer, ne, wenn du jetzt hier das Zeug nicht mitbringst. Aber er bessert sich mittlerweile.
Deswegen, ein neuer Mensch. Beim Friseur und so weiter, ne? Also der eine oder andere, wenn wir uns mit dem offiziellen Jannis jetzt treffen, der wird ihn wahrscheinlich gar nicht mehr wiedererkennen. Der wird sagen, wer ist denn dieser junge, dynamische Mensch, den ihr da mitgebracht habt? Und dann sagen, das ist doch unser Opa. Und dann wird der sagen, ja, das glaube ich aber nicht. Ich bin sehr gespannt. Also, gucken, vielleicht gibt's ja da die große Reunion. Ich glaube, im Februar war es, ne? Wir hatten erzählt, im Februar WXW, vielleicht trefft man ja dann den einen und anderen da wieder und vielleicht kommt er auch auch mit zum ersten Match. Damit gucken wir mal, was alles los war. Wir haben natürlich auch noch das große Kick-Tipp-Tippspiel, wo ich schon sagen kann, für den Nico ging es steile 8 Plätze nach oben. Für unsere Azubine Mona ging es gar 21 Plätze nach oben. Das werden wir uns natürlich angucken. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Survivor Series an. Nico, einer der großen 4 Pay-Per-Views, den die WWE im Jahr veranstaltet. Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam und die Survivor Series. Und im ersten Jahr, als man das gemacht hat, so mit Champion versus Champion, ich glaube, da war auch noch so, dass man gesagt hat, oh, das sieht man ja sonst nicht so oft. Seitdem man das jedes Jahr macht und es ja um nichts geht, also es geht um keinen Titel, es wird kein Titel vereinigt, es geht nicht drum, das Brand, das die meisten Matches gewinnt, kriegt wenigstens irgendeinen Pokal oder kriegt irgendeinen Vorteil beim Royal Rumble oder. Es geht ja um nichts und ich muss sagen, dadurch sinkt auch die Vorfreude von Mal zu Mal zu Mal immer weniger. Und ich musste tatsächlich, ich bin am Samstagmittag einmal kurz so aufgeschreckt und dachte so, oh fuck, morgen ist Survivor Series, du musst ja noch das Tippspiel online stellen.
Ja, also das ist wirklich erschreckend, dass die Survivor Series, was haben wir für schöne Survivor Series Events in den letzten Jahren, also eher schon ist schon ein bisschen länger her, aber was haben wir da erlebt? Und ja, dieses Jahr fand ich es besonders nervig irgendwie. Es gab keinen Aufbau. Du hast schon richtig gesagt, Raw gegen SmackDown. Es werden noch niemals die Siege und Niederlagen gezählt. Ne? Also das ist
aber nix. Bei uns im Tippspiel.
Bei uns im Tippspiel selbstverständlich. Ne? Aber es ist traurig, ne? Weil die Matchqualität an sich, ja, das ist alles durchaus in Ordnung. Also ich habe es wirklich auch bis auf die Battle Royale, da musste ich ein bisschen spulen, weil ich da aggressiv wurde, dass die auf der Maincard stattfand. aber ansonsten fand ich alles ganz cool. Auch so ein Reigns gegen Big E und so. Ne? Also das ist alles, es ist ganz schön, aber man könnte so viel mehr draus machen und das ist wirklich ärgerlich. Es ist richtig, richtig ärgerlich und da kann man wirklich froh sein in der heutigen Zeit, dass man eben eine Alternative hat mit AEW. Da läuft halt einiges vollkommen anders. Manche mögen behaupten, sogar besser.
Ja, also, der Pepe, wer ihn nicht gesehen hat, muss ihn sich auf jeden Fall auch nicht angucken. Der hat nichts verpasst.
Nein.
Trotzdem möchten wir natürlich alle hier ein bisschen auf dem Laufenden halten, was denn passiert ist. Ich war am Samstag war ich mit unserem guten Freund Hendrik beim Fußball Werder Bremen gegen Schalke 04. Das Ganze ging 1-1 aus. Und auf der Rückfahrt meinte Hendrik dann so, oh, ich habe auch gestern oder wann? Auf jeden Fall irgendwann kurz vorher hatte er beim Wrestling reingeschaut, also bei WWE und meinte so, ja, ist eigentlich ja immer noch irgendwie die gleichen Leute und sowas. Und Big E ist jetzt Champion und zu dem Zeitpunkt musste ich dann Hendrik sagen so, also du hast diese Woche auf jeden Fall schon reingeschaut, ich hab's diese Woche auf jeden Fall noch nicht gemacht. Da hatte er mir dann etwas vor und so wie ich das verstanden habe, hat ihn das jetzt aber auch nicht so gecatcht, dass er gesagt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er gesagt hat, oh, das muss ich jetzt wieder wöchentlich gucken. Aber wir gucken mal, was es so gab. Es gab ein Pre-Show Match. Das war natürlich Champion versus Champion. Das war Shinsuke Nakamura gegen Damian Priest und inklusive mir und ich glaube auch der größte Rest hat auf Damian Priest getippt. So kam es aber nicht, denn Damian Priest, der war ein bisschen sauer, ne? Der war ungehalten, denn Rick Books, der war draußen, der war am Musizieren, am Fiedeln war er und das ging Damian Priest dann irgendwann doch so auf den Zeiger, dass er erst Rick Books attackiert hat und dann mit der Gitarre auch noch auf Nakamura losgegangen ist, dementsprechend also ein DQ, das heißt Shinsuke Nakamura gewinnt durch DQ. Wow, was für eine tolle Werbung für einen Pay-Per-View.
Was für ein unglaublicher Letdown, DQ in der Kickoff-Show, entschuldige mal bitte. Also erstmal dieses Match hätte auf der Maincard sein sollen. Ne? Mit einem anderen Finish. Warum in der Kickoff-Show? Warum nicht diese örselige Battle Royale? Da ging es ja nun mal wirklich um sowas von gar nichts in dieser Battle Royale. Das wäre noch weniger als alles andere auf der Card. Warum nicht diese Battle Royale in der Kickoff-Show stattfinden lassen? Um so wenigstens so ein bisschen, ja, hier alle Leute, die wir noch im Roster haben, und es sind nicht mehr so viele, dürfen jetzt mal auftreten. Enttäuschend. Also das habe ich am Abend zuvor schon gelesen, dass dieses Match in der Kickoff-Show stattfinden sollte. Hab aber auch nicht mehr umgetippt.
Du sagst es richtig.
Ich hab's demnach auch falsch.
Normalerweise sind es ja 30 Leute in so einer Battle Royale. Man hat jetzt hier 25 gemacht. Offiziell, weil es ja zum 25. Jubiläum von The Rocks Debüt war. Aber du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen. Vielleicht auch, weil man einfach nicht mehr genug Leute hat. Denn zwischenzeitlich wurden ja wieder ein paar Leute entlassen. Ne? John Morrison, Top Dollar, Ashanti Adonis, Isaiah Swerve Scott, Tegan Nox, Drake Maverick, schon wieder, Shane Thorne und Jackson Riker, alle wurden entlassen, nachdem man ja erst ein paar Tage vorher auch irgendwie 8 bis 10 Leute entlassen hat. Also
Buh, und dann sehe ich da hier bei der Survivor Series Vince McMahon mit dem goldenen Ei in der Flosse. Ja?
100 also was für Millionen.
Holy shit, also ich habe diesen Film auf Netflix gesehen. Es geht um Red Notice, der Film, in dem auch The Rock mitspielt. Den hatte ich, weiß nicht, letztes Wochenende oder wann gesehen. Ist er gut? Gar nicht mal so. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat mich gar nicht mal so beeindruckt. Okay. Also es ist ein solider Actionstreifen, mit der so ein bisschen lustig auch ist dabei.
Wie der teuerste Film, den Netflix jemals produziert hat. Und was aber primär an den Hauptdarstellern, glaube ich, liegt, die sich da einiges eingesteckt werden haben.
Ja, nichts Besonderes, absolut vorhersehbar bis auf das Ende. Das so war so ein kleiner Turn noch, aber würde ich es auch nicht so groß empfehlen. Wenn man diese Geschichte mit dem Ei jetzt vorher hätte stattfinden lassen, wenn man sich gefragt, was läuft dieser Mann mit so einem Kleopatra-Ei da rum irgendwie und danach wäre erst der Film gelaufen oder, ne? Aber so wow, irgendwie so paid advertisement, aber irgendwie zu spät.
Aber ich muss sagen, besser auf jeden Fall als die Sache mit den Zombies.
Ja, stimmt. Das habe ich, oh Gott, das habe ich vollkommen
vergessen. Für die Sache mit den Zombies hat die WWE ja wohl irgendwie 1 Million gekriegt, hieß es damals. Ich bin mal gespannt, was Netflix hier hat springen lassen. Gerade nochmal gegoogelt, der Film an sich hat schon 200 Millionen Dollar gekostet, ist aber wohl auch der erfolgreichste auf Netflix gewesen. Da haben wohl relativ viele Leute auch geschaut, steht auch noch auf meiner Liste. Ich habe allerdings gerade mit meiner Frau angefangen, wieder Dexter zu schauen, denn da gibt's auch jetzt eine neue Staffel. Und ich wollte ihr eigentlich nur nochmal die erste Folge zeigen. Und jetzt sind wir so ein bisschen hängen geblieben. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 7 oder sowas, der ersten Staffel. Wird das jetzt wohl tatsächlich noch mal durchgucken. Also für Leute, die damals Dexter geguckt haben, es gibt jetzt eine neue Staffel. Spoiler, die 8. Staffel, die letzte Staffel ist ja 10 Jahre her oder so. Er ist ja damals, muss ich leider sprechen, dass meine Frau es nicht hört, irgendwie hier nach Alaska gegangen und ist dann quasi als Holzfäller wieder aufgewacht. Und da schließt die 9. Staffel dann bei an und spielt also in einem ganz anderen Umfeld. Die ersten 8 Staffeln spielen ja in Miami. Und wer es noch nie gesehen hat, der sollte auf jeden Fall mal reingucken. Hast du Dexter gesehen?
Ich habe es gesehen, aber auch nicht alle Staffeln. Okay. Früher gern verfolgt und weiß auch von der Existenz der neuen Staffel. Mhm. Vielleicht auch mal was man noch mal. Obwohl, das ist echt erschlagend. Ich bin immer noch nicht mit Lost durch, hatte ich ja erzählt. Oh. Und das sind nur 6 Staffeln.
Aber das sind auch 24 gesehen. Folgen, ne?
Das sind auch 24 Folgen, aber Dexter ist die 9. Staffel, ist natürlich auch echt eine Ansage.
Ja, gut, dafür hat die Staffel aber auch immer nur irgendwie 6 bis 10 Folgen oder so, ne?
Echt?
Ja.
Na gut, also das geht wiederum, ne?
Ja,
also ich finde. Hatten die nicht auch so viele Folgen damals?
Also wenn die, mit 24 Folgen hätte ich es auf jeden Fall nicht jetzt nochmal angefangen, das wäre mir zu viel gewesen.
Okay.
Weil das war ja damals, ne? Die Älteren werden sich erinnern. Damals hatte ja quasi jede Serie 24 Folgen. Und das ist schon ein bisschen viel. Also die erste Staffel hat 12, die zweite Staffel hat 12, die dritte Staffel hat 12, die vierte Staffel hat 12, die fünfte Staffel hat 12, die sechste hat 12, die siebte hat 12, hat er auch eine kürzer, die achte hat 12. Ich dachte, dachte, sie hätte mal irgendwie was gekürzt auch und so. Also
jo, also doch, ein bisschen Zeit.
Ja, so quasi vier Staffeln a 24. Ja. Statt sechs Staffeln a 24.
Wow.
Also wie gesagt, kann ich nur empfehlen, Dexter und Kutzi hatte mir, unser Bettwäschen-Sven, unser Freund aus Hannover hatte mir das damals empfohlen. Ich weiß nicht, ich habe Dexter angefangen, habe die ersten drei Folgen oder so geguckt und habe gesagt, das ist ja nicht spannend. Habe dann wieder aufgehört, dann irgendwie drei, vier Wochen später hat Kutzi mich nochmal gefragt und? Ich sag so, nee, habe ich wieder aufgehört. Er so, nein, du musst mal sechs, sieben Folgen durchziehen. Und dann ergibt sich so quasi der große Kontext und so weiter alles, weil bis dahin waren so ein bisschen die Episoden auch für sich alleinstehend. Und dann wurde es tatsächlich richtig gut. Also wer es vielleicht nie gesehen hat, vielleicht auch der ein oder andere jüngere Zuschauer und Zuhörer hier, Dexter, kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Wo wir nicht empfehlen können, reinzuschauen, ist die Survivor Series, aber wir haben es für euch gemacht. Vince McMahon kommt also an, hat dieses goldene Ei dabei und die Leute, die Wrestler, die Jobber, die Backstage stehen, Nico, die sind ja total aus dem Häuschen, ne? Also die applaudieren, als käme da ein Megastar an. Und das ist doch schön, wenn der 108-jährige Chef deiner Firma, wenn das der größte Star ist und nicht die Wrestler, die jeden Tag da im Fernsehen
toll aufstehen. Ich erinnere mich daran, Vinnie Mac und Vince McMahon und Triple H und Stephanie, waren die alle gemeinsam da, als sie mal im Ring standen und so und sagten, wir möchten jetzt den Fans geben, das, was sie wollen. Oh, so, ne?
Also das habe ich immer fünf Jahre her oder so bestimmt, ne? Wenn ich so
länger. Das habe ich immer so im Ohr noch irgendwie, ne? Wenn ich ihn dann da sehe, diese Selbstverliebtheit.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist auch, na, dement will ich nicht sagen, aber er ist sehr viel langsamer geworden. Ne? Also sonst jemand, ja, wo du auch, wenn du mit ihm im Ring warst, habe ich immer das Gefühl, du brauchst kein Skript, er ist super spontan. Und jetzt auch, wo er da dann später, können wir ja ein bisschen durcheinander machen, wo er dann auch da mit Roman Reigns und sowas sitzt, habe ich immer das Gefühl, dass man einfach jetzt bei ihm merkt, ich glaube 78 ist er eher, ne, dass das Gehirn einfach doch langsamer ist, ne, dass du manchmal so siehst und er ist so ein bisschen, wie so ein, muss man so sagen, ein alter tattriger Opa, ne?
Ja, es ist leider mittlerweile so. Und ja, wenn man das sieht, dann denkt man sich doch, es ist Zeit, mal zurückzutreten. Ne? Mach dir schön einen ruhigen Zuhause, aber lass die Hände da von diesem Produkt. Lass es ein Triple H machen von mir aus, ich weiß es nicht.
Mal schauen, ob der überhaupt wieder zurückkommt. Ne?
Ob er überhaupt zurückkommt. Ne? Triple H natürlich auch krankheitlich, krankheitsbedingt außer Gefecht. Da kriegt man auch gar nicht so viele neue Updates, ne? Wie es ihm denn jetzt geht.
Wer hätte mal gedacht, dass das Herz vom Opa mit 50 besser und regelmäßiger schlägt als das von Triple H?
Ja. Skurril, ne?
Skurril. Gucken wir uns mal die Matches ein bisschen an. Das erste Match war auch dann direkt das Highlight, würde ich schon sagen. Das war das mit Spannung erwartete Match Champion vs. Champion zwischen der Raw-Damen-Championess Becky Lynch und der SmackDown-Damen-Championess Charlotte Flair. Denn da gab es ja in den letzten Wochen doch sehr viel Theater, ne? Die wurden gegenseitig gedraftet und dann mussten die Titel getauscht werden und dann Charlotte Flair aber gesagt so, oh, ist aber auch doof. Becky wird hier in dem Segment wie ein Babyface dargestellt und hat Charlotte extra den Gürtel fallen lassen. Riesentheater hinter den Kulissen, fast handgreiflich geworden. Jeder hat auch noch mal ausreichend Interviews gegeben im Vorlauf zu dieser Survivor Series und man durfte sehr gespannt sein, was denn hier wohl mal passiert, wenn mal ein Schlag ein bisschen ausrutscht, ein Schlag vielleicht doch ein bisschen mehr trifft, als er das vielleicht sollte, absichtlich oder unabsichtlich, ob dieses Match vielleicht auch ähnlich dann aus den Fugen gerät wie vor einigen Wochen Charlotte Flair gegen Nia Jax, ne, wo es auf einmal auch dann so 30 Sekunden einfach nur eine wilde Prügelei war, bis sie sich wieder eingekriegt haben.
Auch ein Evergreen, ganz, ne? Genau. Tolles Match, oft gesehen jetzt in der Zeit.
Man gibt so ein bisschen auch wie Kenny Omega gegen Okada, auch das wird sich ja immer gerne nochmal angeguckt. Aber hier, ich kann schon so viel sagen, ist mir nichts aufgefallen, dass irgendwas aus dem Rahmen lief, aber ich könnte mir auch vorstellen, da wird vielleicht auch Vince McMahon persönlich nochmal eine Ansage gemacht haben hinter den Kulissen, reißt euch zusammen, Mädels. Und dementsprechend gutes Match. Das Ende fand ich tatsächlich ein bisschen plätterig.
Schon ein bisschen plätterig, ne? Also ich meine, sie haben sich tatsächlich zusammengerissen, obwohl da in echt auch Heat herrscht und sie nicht mehr so gut befreundet sind, wie sie es mal waren. Aber die sind ja professionell, die beiden. Und das Finish war halt ein Dirty Finish. Charlotte Flair hat den Einroller versucht, hat sich dann festgehalten an den Ringseilen. Der Referee hat es gesehen. Und daraufhin hat Becky Lynch Charlotte Flair eingerollt, hat sich festgehalten beim Three-Count und das hat der Referee nicht gesehen. Also so ein klassischer Flair, sag ich jetzt mal. Und was mich ein bisschen irritierte, dass Charlotte Flair auch überhaupt nicht sauer war. Also sie ist einfach irgendwie aufgestanden, hat gelächelt, ist gegangen, hat keinen Stress gemacht, jetzt einfach hingenommen. Und das fand ich, glaube ich, das Arroganteste von ihr, ne? Einfach nicht diese Rolle zu spielen, jetzt da, ich wurde betrogen, sondern einfach zu gehen und zu lächeln.
Das war so ein bisschen dieses verschmitzte Lächeln. Ich glaube, so ein bisschen so nach dem Motto, so, oh, jetzt wurde ich mit meinen eigenen Tricks,
mit meinen eigenen
Waffen geschlagen, so habe ich das gesehen. Und man darf sehr gespannt sein. Wie gesagt,
was hatte Becky Lynch an eigentlich?
Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie, Alter, wenn schon eine Frau reinkommt und du kannst schon direkt ihre Vagina sehen, hat ihr wahrscheinlich noch keiner gesagt, aber ich glaube, das ist gar nicht so erotisch, wie sie sich das vorgestellt hat. Dieses Ganze, was sie da anhatte,
passt gar nicht zu ihr.
Das war nuttig,
das ist die Neuaussicht.
Nuttig wäre ein Kompliment. Das war nicht nuttig, das war so ein bisschen billig. Ne? Auch das ganze Ding, dieser Body, den sie da anhatte, so hoch geschnitten, dass man auch ihren halben Arsch gesehen hat. Und ich sag mal so, also seitdem sich da ihre Beckenknochen so weit auseinandergeschoben haben durch die Geburt, also da konnte, nein, Spaß. Also da muss ich tatsächlich sagen, da war tatsächlich Charlotte Flair, und über Charlotte Flair haben wir in den letzten Jahren und Monaten viel Schlimmes gesagt, da war sie tatsächlich die attraktivere, besser aussehen. Also das, was Becky da anhatte, das war wirklich tatsächlich fürchterlich. Ich habe dann noch gehofft, dass sie diese Knieschoner noch auszieht. Das sah ja so ein bisschen auch komisch aus. Hat sie aber auch durchgezogen. Also wer
die waren irgendwie unbequem, sah das irgendwie alles aus. Ich glaube, es hat auch so wahnsinnig gequietscht, glaube ich. Es hat, glaube ich, wahnsinnig gequietscht bei jeder Bewegung. Das haben wir natürlich nicht gehört hier, ne? Weil die Mikrofone am Ring, die filtern diese Frequenzen raus. Aber es hat wahnsinnig gequietscht. Und ich glaube, auch Charlotte Flair war deswegen sehr ungehalten. Ja. Naja, das Match trotzdem als Opener hat Spaß gemacht. Man hätte dann noch ein bisschen mehr rausholen können, meiner Meinung nach. Aber ja, zu dem Zeitpunkt war noch alles in Ordnung bei mir. Also das war durchaus solide.
Zweites Match, 5-on-5, der Männer, Raw gegen SmackDown. Und hier ist dann das typische Problem aufgetreten. Das ist jetzt nicht so, dass es jetzt das in diesem Jahr das erste Mal gäbe. Das gab es auch in früheren Zeiten schon. Nur wir haben von 10 Leuten insgesamt 3 Leute gehabt, die quasi hier ja das Match verlassen haben. Kevin Owens, der erst gar keinen Bock hatte, der freiwillig gegangen ist, und dann noch Bobby Lashley und Drew McIntyre, die außerhalb gebrawlt haben und dann ausgezählt wurden. Also insgesamt 3 Leute, wo man hier gesagt hat, okay, die können wir hier nicht, also A, nicht gewinnen lassen anscheinend, und B, die sollen sich auch nicht pinnen lassen. Dementsprechend letztendlich Raw gewinnt Seth Rollins und Jeff Hardy, die letzten beiden, die hier noch übrig waren, und mit dem Curbstomp letztendlich Seth Rollins derjenige, der sich durchsetzt, der sich hier noch sehr gefreut hat, der bei Raw, das können wir glaube ich schon mal sagen, ne, dann aber auch hier seine Revanche gekriegt hat vom großen schwarzen Bruder von Jeff Hardy, wurde er hier gespeart. Hast du das gesehen?
Ja, das habe ich gesehen. Was war denn da los schon wieder, sag mal? Wie kann sowas passieren?
Naja, also die Security, der ist ja quasi hinten raus.
Geschlafen,
ne? Also wer schon mal bei so einer WWE-Show war, oder wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, ich werde es auf jeden Fall vergessen zu verlinken, aber geht einfach mal auf YouTube, gibt ein Seth Rollins Raw Fan, dann werdet ihr ganz viele Videos finden. Das heißt, der Fan ist quasi, wer sich bei der WWE so ein bisschen auskennt oder weiß, wie die Sitze da sind, im Innenraum, auf der Seite, wo die Bühne ist, und da ist der quasi nach hinten raus, über die letzte Reihe einfach rausgeklettert, also quasi zur Bühne hin, da steht auch keine große Security, und ist dann über die Bühne Richtung Entrance gelaufen und hat dann Seth Rollins einfach komplett weggespeert, und der Typ hatte sicherlich auch ein paar Kilo mehr als Seth Rollins, und Seth Rollins, der hat halt noch, wenn man sich Monday Night Raw anguckt, sieht man, ne, der arbeitet mit der Kamera, ne, der verkauft da gerade sein Gimmick und seine Aktion vorher gegen Finn Balor, und wird dann auf einmal von diesem, ja, 140, 150 Kilo, man einfach komplett aus vollem Lauf weggespeert, nimmt ihn dann noch so ein bisschen in den Spitzkasten, und dann kommen die Referees und die Security. Aber krass, Kutzi schrieb mir heute nur so, ja, dauert nicht mehr lange, dann ist der erste mit dem Messer da, ne? Also ja,
du, das hätte man einer mit Brock Lesnar machen sollen, Alter, der wäre aber nicht mehr aufgestanden. Aber Seth Rollins natürlich, der ist ja so in seiner Rolle als Widerling gerade da, dass er wirklich viele Leute anpisst, ne? Aber dass man wirklich auf die Barrikaden geht, beziehungsweise über die Barrikaden steigt und handgreiflich wird als Fan, da muss man da echt schon einen Weg haben, ne?
Hat dich hier in dem 5-on-5-Man-Match irgendwer besonders beeindruckt?
Nein. Ja. Nee, es war, ganz kurz dazu, es war auch ein solides Ding, da es aber keine Geschichte gab, und auch der junge Austin Theory, der am Start war, auch der jetzt nicht so wahnsinnig viel bringen durfte, obwohl er, glaube ich, mit Rollins, war, glaube ich, der Letzte, ne? Also Rollins, Austin Theory und Jeff Hardy waren die letzten drei. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können, ihnen ein bisschen mehr Spotlight geben, aber gefällt mir gerade auch gar nicht sein Charakter. Ne? Mhm. Er hat auch was mit dem Ei zu tun, das verrate ich euch jetzt schon mal.
Genau. Drittes Match des Abends war dann die Battle Royale. Da gab es ja im Tippspiel die Frage, gewinnt Ormus oder gewinnt er nicht? So viel sei schon verraten, er konnte sich durchsetzen, aber gewonnen hat er nichts. Also er hat gewonnen, aber es gab auch da keinen Preis.
Gar nichts. Gar nichts. Also es gab keinen Preis. Es wurde noch niemals groß gezählt. Ne? Jetzt hat Raw schon erneut gewonnen. Dann wäre es nämlich eigentlich schon wieder fast vorbei hier ne? für SmackDown. Also es war wirklich nichts. Und das war mit das Überflüssigste, was ich seit langer Zeit auf einer Pay-Per-View-Card gesehen habe.
Ganz genau. Also wenn wir mal mitzählen, hätte es nicht diesen DQ-Sieg für Shinsuke Nakamura gegeben. Also das war der einzige Punkt, den SmackDown bisher geholt hatte. Wir gucken mal, ob das noch besser wurde. Es gab auf jeden Fall noch Pizza nach dem Match. Also auch hier hätte man noch ein kleines Sponsoring, ne, mit Pizza Hut, glaube ich. Also die WWE nimmt mittlerweile, sie gibt so wenig aus wie möglich auf der einen Seite, schmeißt also jeden Wrestler und jeden Producer und was weiß ich, die werden alle rausgeschmissen. Auf der anderen Seite nimmt man noch jedes so peinliche Product Placement an. Also ich weiß auch nicht, was ich davon noch halten soll. Dann ging's weiter, Tag Team Champion gegen Tag Team Champion. RK-Bro, Randy Orton und Matt Riddle auf der einen Seite gegen die Usos. Und da war ich mir, Nico, tatsächlich fürs Tippspiel gar nicht so sicher. Ich denke so, ich denke, das könnte vielleicht auch so ein No-Contest oder werden. Da war ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Hab mich dann aber sehr gefreut, dass ich tatsächlich auf RK-Bro getippt hatte. Denn die konnten sich hier durchsetzen.
Ja, da habe ich auch, ich habe gar nicht bei den Tipps diesmal so lange nachgedacht. Habe ich, glaube ich, auch geschrieben. Ich wusste gar nicht, für wen das, was einfach vollkommen egal ist. Ne? Sonst hat man sich mal so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wenn der gewinnt, dann müsste eigentlich der gewinnen, ne? Damit das irgendwie so ausgeglichen ist und dann ein finales Match. Aber soweit habe ich gar nicht mehr gedacht. Deswegen war für mich klar, dass hier RK-Bro gewinnt.
Ich sehe gerade, du hast nicht auf Ormus getippt. Was sagst du denn, wer ist da vielleicht ein Sieger der Battle Royale?
Na, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wer sonst noch mit dabei ist. Ich hätte aber vielleicht auch, ich habe mich gefragt an dieser Stelle, warum soll man Ormus, der ist groß, ja, mag stark sein, sonst kann er aber nichts, warum soll man ihn jetzt hier noch gewinnen lassen? Hätte man jetzt einen AJ Styles oder hätte man einen, ich glaube Ricochet war der letzte mit Ormus im Ring, hätte man einen Ricochet die Battle Royale gewinnen lassen, hätte ich gesagt, okay, warum nicht? Aber sowas Offensichtliches wie Ormus, nee, kann ich, ist nix. Mag ich nicht. Finde ich nicht gut.
Vince McMahon hat dann festgestellt, dass sein goldenes 100-Millionen-Dollar-Ei weg ist. Hat das natürlich hier direkt mal an Adam Pearce und Sonya Deville ausgelassen. Die sollten nämlich bei Monday Night Raw dann aufklären, wer das Ei hat, wo es hin ist. Und Vince McMahon hat auch gesagt, er ist auf jeden Fall bei Raw dabei. Ob das den Einschaltquoten geholfen hat oder nicht, muss man mal sehen. Weiter ging es, und jetzt können wir mal gucken, dieses 5-on-5-Match, das der Männer, das ging ja schon knappe 30 Minuten, dann war es Zeit für das der Damen. Das ging nicht ganz so lang, das ging knappe 24 Minuten. Und auch hier konnte sich wieder Team Raw durchsetzen. Letztendlich war es Bianca Belair, die zwischenzeitlich, ich weiß nicht, 1-3, 1-4, 1-4, glaube ich, hinten lag. Ne? Also sie hatte es noch mit 1-3, 1-4. Also auf jeden Fall noch Natalya, Shayna Baszler und Shotzi Blackheart. Das waren noch ihre Gegner, also mindestens 1-3. Und da hat man hier ihr tatsächlich noch mal einen ordentlichen Push gegeben. Und das ist auch genau richtig. Also sie war der Star des Matches.
Das ist schon richtig.
Mit Toni Storm, die man am Anfang auch ein paar Eliminierungen hier machen hat lassen, ne?
Ja, also ich fand das Match auch durchaus in Ordnung, auch wenn ich teilweise von der Crowd abgelenkt war. Es gab Laola-Wellen im Hintergrund. Und ich meine auch CM Punk Chance gehört zu haben, die wurden aber dann so schnell runtergedreht. Also ich dachte, wow, ich wäre nicht mehr live, habe ich gedacht. Ist jetzt aufgefallen?
Ja.
Das fand ich schon so krass, okay. Auch ein bisschen assi vom Publikum, weil das Match war eigentlich nicht schlecht, ne? Ich meine, klar, so eine Carmella und Selina Vega tut mir auch mega leid in ihrer Rolle, ne? Die ganze Zeit winkend mit der Krone auf. Was wird das House of Black dazu nur sagen? Aber so im Großen und Ganzen war das wieder gut. Und Bianca Belair zu Recht hier gewonnen. Und ja, vielleicht auch in naher Zukunft wieder eine Chance auf den Titel dann natürlich von Becky Lynch. Weil sie jetzt Bianca Belair natürlich auch bei Raw ist. Und hier habe ich für die Damen eine Smackdown-Damen getippt, glaube ich. Und das war mich ein bisschen geärgert, dass ich das gemacht habe.
Genau, ich hatte bei den Männern auf SmackDown und bei den Damen auf Raw Genau. Weil klassischerweise war es ja immer so. In dem Fall wäre aber beide, wäre richtig gewesen, man tippt beide auf Raw. Und ich kann schon so viel sagen, wenn wir gleich zu kommen. Ein Tipper hat es tatsächlich geschafft, alles richtig zu tippen. Und das war, glaube ich, bei dem
Pay-Per-View
gar nicht so einfach. Kommen wir zum Main Event. Das war Champion vs. Champion mal wieder. Roman Reigns, SmackDown Champion gegen Big E, Raw Champion. 22 Minuten hat das Match bekommen. Und die größte Frage bei dem Match war ja eigentlich, naja, diese ganze Survivor Series steht so unter dem Motto Rock 25 Jahre, ne, sein 25-jähriges Jubiläums, wurden die ganze Sendung über Ausschnitte gezeigt von seinem Debüt, von wichtigen Matches, die er hatte und so weiter und so weiter. Und der geneigte WWE-Fan weiß ja, naja, irgendwann wird es hoffentlich dann vielleicht doch noch diese Fehde geben, Roman Reigns gegen The Rock. Und ursprünglich war es ja auch mal geplant, dass The Rock eben bei diesem Pay-Per-View sein wird. Das ist nur dann eben, ich glaube, er ist aktuell in Australien oder was und dreht da einen Film oder eine Serie oder was auch immer. Dementsprechend war das klar, dass er nicht da sein wird. Aber ich glaube, man hat schon so eine kleine Erwartungshaltung geschürt. Und auch ich war mir nicht hundertprozentig sicher, sondern auch ich habe am Ende laufen lassen und denke so, ja, vielleicht passiert hier jetzt doch noch was. Aber es passierte nichts.
Es hätte auch nur ein Videoeinspieler sein können.
Ja.
Ja. Also es war schon, ich saß genauso wie du da. Ich saß da, habe das Match geguckt und dachte, okay, das Match ist echt richtig gut. Beziehungsweise Big E funktioniert irgendwie gut, ne?
Big E hat wieder so einen Dive nach draußen gemacht, wo ich auch dachte, ich denke so, alter Falter, der haut sich doch, das kann doch nicht, mit der Masse, die der hat, und dann immer auf die Schultern, auf die Gelenke, das kann doch nicht gut sein.
Und was mich erfreut hat, dass sich die Usos nicht eingemischt haben in diesem Match und trotzdem Big E, er hat zwar verloren, aber er hat meiner Meinung nach gezeigt, dass er es mit dem Großen aufnehmen kann. Und in einem Match knapp über 20 Minuten fand ich echt ganz cool. Allerdings wartete ich natürlich auf einen The Rock, beziehungsweise irgendeinen kleinen Teaser noch. Und als das dann nicht geschah, war ich dann wirklich sehr enttäuscht, ne? Dass man irgendwie durch die ganze Kleopatras Ei-Geschichte Vinnie Mac so ein bisschen ja auf die Fährte geführt wurde, ne? Red Notice, The Rock, man hat ihn ja auch im Intro gesehen. Fand ich ein bisschen Letdown.
Ja, also im Videoeinspieler hätte ich mir schon gewünscht eine Grußbotschaft. Und in der Grußbotschaft hätte ja schon irgendwie so ein kleiner versteckter irgendwas sein können, ne? So, und nachher hier meinem kleinen Cousin wünsche ich alles Gute, ne? Irgendwie sowas.
Und so ein Zwinker,
ganz genau, ne? Sowas. Irgendwie sowas, dass man, ne, jetzt es steht ja mehr oder weniger fest, dass wir das Match nicht nächstes Jahr in Dallas sehen werden, sondern dann wahrscheinlich erst das Jahr drauf in Los Angeles. Aber das hätte man ja hier schon mal, ne, ein Videoeinspieler. Das kann The Rock doch mit seinem iPhone machen. Also da braucht er ja kein Produktionsteam oder was auch immer. Aber ein bisschen schade. Ich hoffe mal, dass es da einen Grund gibt, warum man es nicht gemacht hat. Aber auf jeden Fall gab es das nicht. Und ich könnte mir vorstellen, auch der ein oder andere Fan vor Ort würde auch verwundert, vielleicht ein bisschen traurig gewesen sein. Roman Reigns setzt sich durch gegen Big E. Wenn ihr den Pay-Per-View nicht gesehen habt, nimmt die Zeit, nutzt die Zeit für was anderes und schaut's euch nicht an. Was wir uns aber anschauen, das ist das Kick-Tipp-Tippspiel. Und wie immer starten wir mit dem schlechter Platzierten von uns. Das ist aktuell der Nico, wobei schlechter 8 Plätze hoch, muss man sagen. Ne? Immerhin, mit jetzt 202 Punkten auf Platz 15. 203 Punkte hat der Robin 316. 204 Punkte Joe Wack Yes. 205 Punkte Milan Miracle, genau wie Shotgun. Dann schon eine kleine Lücke. Auf Platz 10 kommt der Penetrator mit 210 Punkten. 211 haben Unze und Schapapapa. 212 Punkte hat der Czerny. Auf Platz,
der gute alte Czerny.
Auf Platz 6 New World Order. Ich glaube, das ist die echte. Auf Platz 6 213 Punkte. Dann komme ich auf Platz 5 geteilter. Vierter Platz quasi, vierter und fünfter sind punktgleich. Das sind der Mr. Burns und ich mit 217 Punkten. Dritter Platz ist der Smart Mart, 218 Punkte. 220 Punkte hat der DSIAVVM. Schöne Grüße. Und mit, ja, den Vorsprung ausgebaut auf 9 Punkte. Der MVP.
Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ich habe von Anfang an gesagt, es ist unfair, dass hier MVP mitmacht. Ja. Es ist, weiß ich nicht. Also der weiß auf jeden Fall mehr als wir. Der hat auch ein gutes Verhältnis zu Vince McMahon, zu dem Booking-Team. Der weiß eigentlich die Matchausgänge schon.
Ich würde ihn jetzt auch einfach rauslöschen an der Stelle.
Würden wir jetzt einfach mal machen und zack.
So, damit rückt der Nico auf Platz 14. MVP darf noch mittippen, aber wir werden das natürlich hier investigieren. Gucken, ob da tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht und vielleicht kriegt er dann noch einen Punktabzug. Aktuell führt er mit 9 Punkten Vorsprung und auch an der Stelle ganz wichtig nochmal zu sagen, wir tippen ja den First Day, den WWE Pay-Per-View am 1.1. tippen wir noch mit ins 2021er Jahr. Also lieber MVP, nicht jetzt schon zu früh feiern und dann im schlimmsten Fall keine Tipps mehr abgeben, sondern das ist noch nötig. Und wir gucken natürlich nochmal, Nico, ich habe ja angekündigt, ein Tipper, der hat alles richtig getippt. Und zwar sind das 29 von 29 Punkten. Und zwar ist das der Levjung 89, ich gehe mal davon aus Leverkusen oder zumindest Leverkusen-Sympathisant. Also, schöne Grüße gehen raus. Meine alte Heimat. Also, wenn ich es jemandem gönne,
Respekt.
Dann dem Levjung 89. Und bei so einem Pay-Per-View alles richtig zu tippen, das ist entweder viel Glück oder viel Können. Eins von beiden.
Ja, beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch.
Damit wollen wir natürlich auch noch mal ganz kurz gucken, Nico, Monday Night Raw. Es sollte um das Ei gehen. Ist das Ei gefunden worden? Und wer hatte es? Und was war die Belohnung?
Das Ei wurde gefunden. Vince McMahon war ja auch ein bisschen ungehalten, hat auch gesagt zu Adam Pearce und Sonya Deville, wenn ihr mir hier das Ei nicht findet bis zu Ende der Sendung, dann ne, seid ihr gefeuert. Ja. Und hat auch Wrestler geholt und gesagt, pass mal auf, ne, sucht mir das ein, dann gibt's womöglich vielleicht auch noch einen Title-Shot. Ne? Und da war natürlich ein Tovabo war wieder los. Alle wollten dieses Ei finden, um sich natürlich einen Title-Shot zu sichern. Wahnsinnige, tolle Storyline.
Aber sind nicht 100 Millionen Dollar mehr als einen Title-Shot?
Na, der Title-Shot, das ist prestigeträchtig.
Ah, okay, okay.
Glaube ich. Mhm. Ne? Auch ein Sami Zayn, ne? Wild geworden, wie er ist. Er hat dann einen Tipp parat gehabt und hat Austin Theory bloßgestellt. Austin Theory hat nämlich dieses Ei an sich gerissen, wollte damit allerdings nur ein Selfie machen. Und das hat Vince McMahon irgendwie verstanden. Ne? Also er fand das okay.
Ja.
Und dafür hat er dann ein Title-Match bekommen. Und nicht
Sami Zayn. Auf einer Skala von 1 bis 2, wie cool fandest du die Storyline mit dem Ei?
Ja, richtig scheiße. Von 1 bis 2, also wow, fuck, 1.
Oh,
einfach nur eine 1.
Ich hatte ja tatsächlich hier den Gobbledygooker im Hinterkopf. Und der ist ja auch damals bei, ich glaube, sogar bei der ersten Survivor Series ist er auch ja. Und das hätte ich tatsächlich noch witzig gefunden. WWE-Style, wenn es ihn noch gäbe bei der WWE, hätten sie auf jeden Fall Hornswoggle hier inkludiert. Den gab es jetzt nicht. Jetzt war es Austin Theory, hatte ein 9-Minuten-Match dann gegen Big E, konnte sich hier wenig überraschend nicht durchsetzen. Also eventuell wäre mit den 100 Millionen Dollar doch besser bedient gewesen. Es gab aber auch ein paar Titelwechsel, unter anderem Nico bei den Damen. Damen Tag Team Champions sind nämlich jetzt Carmella und Queen Selina, die Rhea Ripley und Nikki Ash besiegen konnten und auch beim 24-Titel tat sich einiges. Erst konnte sich Cedric Alexander gegen Reggie durchsetzen und dann sogar Dana Brooke ist neue 24/7 Championess. Ist es der größte Erfolg ihrer Geschichte, ihrer Historie, ihres Lebens?
Ja. Ja, sie hat sich hier durchgesetzt, ne? Hat sich, diese ganzen Männer, ich sehe gerade so ein Bild auf einer Wrestling-Seite, ne? Wie sie im Ring kniet, den Titel hochhält und die ganzen Männer drumherum. Oh Gott, Otis guckt da, R-Truth vollkommen durcheinander, ne? Ich denke, sie wird den ein bisschen länger halten. Es ist einer ihrer größten, wenn nicht sogar der größte Erfolg.
Da muss ich aber auch gerade sagen, diese Szene, Nico, eine Frau kniet in der Mitte mit weit aufgerissenem Mund und die Männer stehen drumherum.
Kenn ich
sonst auch nur von anderen Plattformen. Bobby Lashley hatte es zu tun mit den Mysterios, hat die auch direkt mal im Handicap-Match abgefrühstückt.
Gewinnen die überhaupt mal, die Mysterios?
Ich wollte es gerade sagen, sie waren nicht ursprünglich auch beide im Survivor Series-Team drin. Da waren sie dann jetzt auch nicht mehr drin. Also ich glaube, das hat sich unser guter Freund Rey Mysterio damals, als er den Vertrag verlängert hat, auch anders vorgestellt, oder?
Ich denke auch. Auch Dominic Mysterio überzeugt nicht. Ne? Also die einzige große Storyline, die die beiden ja hatten, war die um Seth Rollins und Buddy Murphy damals.
Ja,
an Eye for an Eye.
Ja.
Ne? Extreme Rules, die Horrorshow letztes Jahr, ne? Als Rey Mysterio sein Augenlicht verloren hat. Ja. Und auch Buddy Murphy, diese kleine Liebesgeschichte mit der Schwester von Dominic.
Ja. Aaliyah?
Ja. Da hätte man so viel noch rausholen
Hübsches
können.
Mädel. Die ist leider auch vom Erdboden verschwunden. Mal gucken, ob es tatsächlich irgendwann, ob die WWE es noch schafft, ob sie das vielleicht den beiden noch gönnt, dass die beiden vielleicht, ne, WrestleMania findet ja an zwei Nächten statt, also vielleicht ist eine Nacht tatsächlich, ne, ein Match der beiden Mysterios gegenüber. Ich glaube, das würde sich ein Rey Mysterio auf jeden Fall wünschen, ne, dass er hier seinem Sohn vielleicht noch gegen, also, dass die beiden bei WrestleMania gegeneinander antreten können und er ihm dann vielleicht hier den Sieg schenkt. Man kann mal gucken, was da passiert. Generell muss man jetzt sagen, bei der WWE, ne, der nächste Pay-Per-View steht an, jetzt gucken wir mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, in 6 Wochen ist das Ganze, ne, oder 5,5 Wochen, 1.1. wird das ja sein, Samstag, und mal gucken, was uns da erwartet.
Wird es ein Gimmick-Pay-Per-View sein? Ich glaube nicht. Es ist einfach nur irgendein Pay-Per-View. Sie wollten sich einfach diesen 1.1. sichern. Ne? Sie wollten das neue Jahr mit einer Großveranstaltung beginnen.
Ist an sich ja auch ein guter Zeitplan. Also es gab ja zum Beispiel bei der WCW gab es ja Starcade, und Starcade war, glaube ich, immer zwischen Weihnachten und Neujahr, ne? Was ja auch so ein bisschen so eine tote Zeit ist, ne? Wo man viele Leute haben frei, und erst macht man so erstmal so noch Weihnachten, klar, ne? 24, 25, 26. und dann den 26. hat aber auch schon im Normalfall die Schnauze voll von Weihnachten, ne? Dann kommt irgendwie der 27., 28. und dann wird's einem doch schon arg langweilig und dementsprechend gar nicht so unclever.
Oh, ich freue mich auf die Langeweile.
Ja, gar nicht so schlimm, dass hier dann ein Pay-Per-View stattfindet. Aber mal gucken, was die WWE da aufbaut.
Die Frage, wie viele Catcher sind angeschlagen am 1.1., weil sie eventuell durchgemacht haben, ne? Hart Silvester gefeiert haben. Ich denke zum Beispiel an einen Jeff Hardy, der es auch nicht abgeneigt ist, mal das ein oder andere Kaltgetränk zu sich zu nehmen. Was meinst du? Meinst du, da wird jemand wackelig auf den Beinen sein?
Ich habe von meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt gekriegt Karten für das Comedy-Stand-Up-Programm von Mario Basler. Ja, früher mein Lieblingsfußballer. Und da waren mein Papa und ich letzte Woche Dienstag. Und er hat auch so ein bisschen aus seiner Karriere erzählt. Wird vielleicht auch der ein oder andere Bayern-München-Fan hier zuhören. Und Mario Basler hatte damals den ruhmreichen FC Bayern 99 im Finale Champions League gegen Manchester United in Führung geschossen. Und da hat er auch in diesem Programm hat er dann auch erzählt, dass er den Abend vorher oder die Nacht vorher bis 4 Uhr morgens an der Theke saß, ne? Sagte erst so, normalerweise unter Ottmar Hitzfeld wäre immer um 23 Uhr Bettruhe gewesen.
Das ist auch richtig
so. Dann hätte er noch eins getrunken und dachte so, naja, jetzt habe ich das Bier hier, dann trinke ich es noch aus. Dann war 11:30, dann kam Ottmar Hitzfeld, sagte, hier Mario, pass auf, 11 Uhr Schlafenszeit. Dann Mario gesagt, pass auf, ich trinke das jetzt hier noch aus und dann gehe ich aufs Zimmer. Ja, super, heißt morgen wichtiges Spiel. Und dann sagte Mario, naja, also dann war Ottmar weg, dann wusste ich, naja, dann kann ich ja noch eins bestellen, ne? Hat er noch eins bestellt, dann irgendwann um 4 Uhr, weil Mario hat immer getrunken, damit er müde wird, ne? Damit er gut schlafen kann, hat er noch ein Bierchen getrunken. Und dann sagt er, naja, um 4 Uhr morgens kam dann auf einmal Uli Hoeneß und hat gesagt, ja, Mario, was ist denn hier los? Der Trainer war doch schon, das war, glaube ich, früher, um 2:30 kam Uli Hoeneß, sagt, Mensch, hier, der Trainer war schon bei dir, was ist denn da los? Du spielst morgen nicht. Hat Mario gesagt, naja, wenn ich eh nicht spiele, kann ja noch ein Bierchen trinken. Er hat dann bis 4 Uhr noch ein paar Bierchen da getrunken an der Hotelbar, ist aufs Zimmer, dachte, er spielt auch gar nicht. Dann erst am nächsten Tag um 6:30 oder was war Mannschaftsbestellung, da stellte sich raus, er spielt doch im Champions-League-Finale von Anfang an. Und da hat der Mario gedacht, Mensch, hätte ich mal doch 1-2 Bierchen weniger getrunken. Hat aber dann gereicht, hat das 1-0 geschossen, in der 89. Minute ausgewechselt. Die Bayern-Fans werden sich erinnern, Bayern kriegt dann noch 2 Tore in der Nachspielzeit. Aber Mario Basler, der hat auch ganz gerne mal ein Bierchen getrunken, eine Kippe geraucht. Und ich denke, Nico, ich weiß nicht, ob heutzutage die Catcher, also ein Ricochet sehe ich da tatsächlich jetzt nicht. Ich glaube, der geht tatsächlich um 0:02 geht der schlafen, hat den ganzen Abend irgendwelche Proteindrinks oder so ein Smoothie getrunken. Aber wen sehe ich denn? Wen hat denn die WWE noch? Wen sehe ich denn da richtig versoffen?
Bobby Roode.
Ja, gut. Von den Main-Eventern. Ich war gerade am überlegen, also ein Seth Rollins, der hat ja auch Frau und Kind, da ist, glaube ich, geht auch, glaube ich, nicht so viel. Bobby Lashley, weiß ich gar nicht.
Der trinkt nichts. Boah, ist das langweilig bei denen.
Ich glaube, da können wir keine große Feier mitmachen.
Was ist denn da? Was könnte denn für ein Main-Event? Gegen wen kann denn da Roman Reigns antreten?
Gegen Xavier Woods.
Boah.
Vielleicht macht man das. Oder gegen Drew McIntyre, dass man das jetzt irgendwie aufbaut, vielleicht auch als Royal Rumble Match oder sowas, ne? Das
ist, der trinkt auch nicht trinkt so gerne, auch, ja, ne?
Wenn dann
Sheamus.
Paar Whiskys. Oh, Sheamus,
Sheamus und Rich Holland. Rich Holland ist ja jetzt auch an seiner Seite von NXT ja hochgekommen, auch so ein Rowdy ist das. Und ich glaube, die beiden werden mir ganz gut gefallen in naher Zukunft. gut, ein Ladder Match sollte, glaube ich, nicht stattfinden bei Day One. Wahrscheinlich zu gefährlich, aber wir sind sehr gespannt, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Lass doch noch mal kurz auf AEW
ganz genau. Dynamite zurück. Ich hab den Report schon auf, denn es ging natürlich darum, oder die Spannung war in der Luft. Wir wussten, der Cowboy, ne, Adam Hangman Page ist neuer AEW World Title Träger, neuer Champion. Und wir wussten auch, Daniel Bryan Bryan Danielson, der hat das Turnier gewonnen, ist neuer Nummer 1 Herausforderer. Und bei AW Dynamite, Nico, da hat man uns gar nicht lange warten lassen, denn es war direkt das Opening-Segment Hangman Page, der hier gefeiert wurde in seiner Heimat, ich glaube 130 Kilometer von seinem Geburtsort weg. Die Fans haben ihn gefeiert, die Dark Order hat mit ihm gefeiert und dann kam er raus, Bryan Danielson, und der war irgendwie ein bisschen auf Krawall gebürstet.
Ja, also es war schon ein Heel-Turn, da habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ich hatte ja gemutmaßt, dass ein CM Punk erst so langsam Heel-Turnt, und das werden wir gleich später im Verlauf der Sendung sehen, das war nicht so. Ich dachte irgendwie Daniel Bryan und Page, das wäre eher so eine freundschaftliche Begegnung. Kann ja auch geil sein, aber irgendwie war er hier auf Krawall gebürstet. Er hat sogar WrestleMania angesprochen, ne? Das kam nicht so gut an bei den Fans, ne? WrestleMania angesprochen, er hat gesagt, er hat den Titel geholt damals, den World Championship Title, und ist am nächsten Tag bei Raw sofort wieder in den Ring gestiegen und hat gecatcht.
Bei WrestleMania alle,
ja. Yeah. Schon cool, ne? Hangman Page, der wollte ja einfach nur feiern, hatte auch irgendwie keine Ringklamotten an. Und hat ihm aber trotzdem einen Kampf dann angeboten, Daniel Bryan, aber Bryan wollte dann nicht, er wird das Match aber jetzt in naher Zukunft dann einlösen, diese Möglichkeit, die er da hat. Zuvor wird er sich allerdings jeden der Dark Order vorknüpfen. Cool. Er hätte es hier mit Evil Uno zu tun gehabt, da konnte er sich schon mal durchsetzen. Und da sind ja so ein paar Leute in dieser Gruppierung. Das heißt,
nächste Woche geht's ja nach Chicago, und da wird es mit Colt Cabana zu tun haben. Also diese Woche quasi.
Stimmt. Morgen. Ja. Colt Cabana, genau. Hat es ja eigentlich mal geklärt zwischen Colt Cabana und CM Punk, ne? Die beiden Streithähne. Man weiß es nicht, ne? Man sieht sie ja selten gemeinsam. Ich glaube, sie gehen sich aus dem Weg.
Ja, schwierig, ne? Ich hab die Geschichte bestimmt mal erzählt, zwei gute Freunde von mir in der Schule, Martin und David. Martin und David. David ist mit dem Auto von Martin gefahren, war in der Kurve ein bisschen schnell, das Auto hat's ein bisschen in die Leitplanke zerlegt. Da war danach auch erstmal Theater, ne? Also dementsprechend hier, ich glaube, der Schaden bei Colt Cabana und CM Punk, da ging es um ein bisschen größere Summen tatsächlich als um so einen alten Fiesta. Aber weiß ich tatsächlich gar nicht, wie man da Backstage, weil aus dem Weg gehen, das wird, glaube ich, nicht klappen. Auch wenn AEW mittlerweile gefühlt 300 Wrestler unter Vertrag hat, glaube ich, dass man sich da nicht dauerhaft aus dem Weg gehen kann. Also weiß ich gar nicht. Oder vielleicht klaut jetzt Colt Cabana immer dem CM Punk seine Schuhe, wenn der im Ring ist oder sowas, ne? Die Sneakers, und setzt sie dann bei eBay rein, ne? Bis er das Geld wieder raus hat.
Rein.
Nee, verkauft er bei eBay. Getragen, da zahlen die Leute $400-$500, kriegst du doch dafür, ne? Und wenn er das jede Woche macht, vielleicht weiß ich
das. Vielleicht haben sie aber auch irgendwann mal die Hand gereicht und wir wissen auch nichts davon.
Zweite Sache, die hast du natürlich schon angesprochen, also wir werden auf der einen Seite haben Hangman Page gegen Daniel Bryan, das ist eine fantastische Fehde, die uns die nächsten Wochen begleiten wird, und wir werden aber noch eine zweite fantastische Fehde haben. Das wird sein zwischen MJF und CM Punk. Da habe ich mich sehr gefreut. MJF, der eine Promo hielt, hatten sie eine Promo mit ihm aufgenommen. Ich glaube, das war Backstage nach dem Match bei Full Gear. Da war er noch voller Adrenalin und hat gesagt, Mensch, hier, bin der Beste der Welt quasi. Und dann gab es hier noch eine Promo im Ring. Und als dann die Musik von CM Punk losging, da hätte ich mir fast gewünscht, dass man das nächste Woche erst gemacht hätte, dann eben in Chicago. Ich glaube, da wäre die Crowd noch mehr ausgeflippt, aber ich glaube, da können wir
dafür war die Reaktion zu, es war zu kurz, ne? Also CM Punk kam raus grinsend und MJF hat ihm die Hand hingehalten, hat sich vorgestellt, ne? Ich bin Maxwell, ich dachte, okay, was passiert da jetzt gleich? Und ein CM Punk, der diesen Gruß nicht erwidert, ihn einfach nur auslacht, ihn angrinst, arrogant. Großartig. Also ich denke, da werden wir zwischen den beiden in den nächsten Wochen viele, viele schöne Segmente sehen. Das kann sich, glaube ich, richtig schön, die können sich richtig schön hochpushen.
Ja.
Und
das war mit Eddie Kingston ja schon gut, aber muss man auch ganz ehrlich sagen, MJF ist auch in-ring jetzt nochmal eine neue Stufe wieder für einen CM Punk, ne? Und da bin ich auch sehr gespannt, ob man das, also das kann man jetzt eigentlich auch nicht bis Februar ziehen, sondern ich denke fast, dass man das jetzt irgendwie dann da Anfang Januar wieder so eine große Show macht. Wir haben ja, oder vielleicht machen wir es tatsächlich schon früher, wir haben ja jetzt auch wieder Winter is coming, ne? Welches Datum ist das?
Ich habe nur gesehen, dass es wieder kommt. Ich weiß nicht wann, ob das auch, ist das im Dezember noch?
Ja, ja. Winter is coming, gucken wir mal eben. 2. Dezember. Nee, das war letztes Jahr, 2. Dezember. Hier ist das für dieses Jahr, das Date. Dezember der 15. Sagt man das so? 15. Okay. Dezember sagt man, glaube ich, ne? Genau, 15. Dezember, also hat man noch ein bisschen Zeit und vielleicht alle diese Matches dann da, ne? Also auch das Match Daniel Bryan gegen den Hangman, ne? Vielleicht macht man das da auch und
wow, das wäre aber dann wirklich Pay-Per-View-Charakter-Card, ne?
Ich bin gespannt. Noch ist nichts angekündigt. Wir müssen mal abwarten. Auf jeden Fall, wenn ich mir so angucke, was bei AEW gerade wieder auch neu an den Start gebracht wurde nach dem Pay-Per-View. Und wenn ich sehe, was es bei der WWE gab, dann muss ich sagen, so, da sind die Prioritäten für die nächsten Wochen auf jeden Fall doch sehr eindeutig verteilt.
Das ist richtig. Auch ein Jay Lethal hat ein tolles Match im Main Event gegen Sammy Guevara, ging um den TNT Championship Belt. Da konnte Sammy Guevara verteidigen, aber ganz nice. Danach gab es den Handshake, so zusammen im Ring gefeiert. Gefällt mir ganz gut. Bin froh, dass Jay Lethal hier bei AEW untergekommen ist. Mal gucken, was man mit ihm vorhat. Und eine Sache noch, Tony Nese, erneut im Publikum gewesen. Mhm. Was ist da los? Also ist er schon unter Vertrag? Was haben Sie mit Tony Nese vor? Bist du ein Fan von Tony Nese und seiner unglaublichen Muskulatur?
Kein großer Fan. Ich bin aber großer Fan. Da gab es auch noch ein Segment ganz am Anfang der Show, nämlich Kenny Omega, der jetzt verletzungsbedingt erstmal ausfällt. Es wird gemutmaßt, dass er im Februar wiederkommt. Musste jetzt unter anderem auch sein AAA Mega Belt oder wie man der Titel sich nennt, vakantieren. Und da gab es ein schönes Segment mit ihm, mit den Young Bucks und mit Adam Cole. Und Kenny Omega guckte so Richtung Young Bucks und Adam Cole und sagte so, ja, in der Zeit, wo ich nicht da bin, frei übersetzt, in der Zeit, wo ich nicht da bin, müsst ihr hier die Fahne hochhalten oder musst du hier die Fahne hochhalten oder ihr die Fahne hochhalten. Und Adam Cole sagt dann so, ja, auf jeden Fall werde ich nicht im Stich lassen. Und Kenny Omega sagt dann nur so, ich habe mit den Young Bucks gesprochen. Also auch da wurden quasi schon die ersten Samen gestreut. Ne? Wir haben ja sowieso mit Bobby Fish jetzt schon jemanden aus der Undisputed Era da. Wir haben demnächst Kyle O'Reilly unter anderem. Der Vertrag soll ja auslaufen. Also vielleicht sehen wir tatsächlich eine kleine Reunion der Undisputed Era und dann das Undisputed Era gegen hier Kenny Omega und die Young Bucks. Das wäre natürlich auch eine Fehde.
Das wäre schon sehr fett.
Wo man dann auch sehr viel Spaß hätte. Also ich bin voller Freude. Aber bist du Tony Nese, freust du dich auf ihn?
Ich habe ihn damals, viele, viele Leute, die in der Cruiserweight Division rumdümpelten in der WWE, hat man ja kennengelernt oder ich habe sie kennengelernt in diesem Cruiserweight Classic Tournament. Und da war auch ein Tony Nese dabei. Hat mich damals sehr überzeugt, wie sie dann alle eingesetzt wurden, sei mal dahingestellt. Deswegen bin ich schon gespannt, wie man ihn hier einsetzen wird. Auch wenn das Roster ist mittlerweile sehr, 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 sehr voll ist. Und ich würde auch mal sagen, es ist auch irgendwann mal Schicht. Klar, so ein Kyle O'Reilly, den nehme ich gerne noch mit rüber. Und auch ein Johnny Gargano, dessen Vertrag, glaube ich, auch demnächst ausläuft. Das sind noch so Leute, die nehme ich mit Kusshand natürlich noch an. Aber irgendwann reicht's dann auch.
Ja. Irgendwann ist der Umkleideraum voll. Und mal gucken, wann das denn so ist. In dem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder und nächste Woche geht es ja schon Richtung Dezember. Also es wird wahrscheinlich schon Dezember sein, wenn wir uns hier wieder hören. Vielleicht aber auch noch der November. Die Weihnachtsmärkte, Nico, sind schon angebrochen. Wie schaust du? Bist ja jetzt nicht mehr so nah dran. Gibt's denn da?
Oh ja, ich hab's gesehen. Nee, ich war da. Ich war am Wochenende waren wir im Kino, haben die Eternals geguckt. Ja,
wie war der? Ich habe mittelmäßige
Reviews gehört. Genau, die Kritiken waren alle so ein bisschen so, ja, von den ganzen Marvel-Nerds, die waren alle so ein bisschen schlecht, aber wir haben uns natürlich nicht beirren lassen. Er hat Spaß gemacht im Kino. Zwei tolle Post-Credit-Scenes, die ich natürlich nicht verraten werde. Also ich fand's cool. Und da war auch der Wandsbecker Winterzauber natürlich schon im vollen Gange. Sehr geil, wir waren auch im Kino Sonntag um 13 Uhr. Ich war noch nie um 13 Uhr im Kino. Großartig. Und da war richtig was los. Ne? Da war richtig was los auf dem Winterzauber. Ne? Da musst du natürlich auch vorne, kommst dann nur mit 2G rein. Ne? Wurden sie alle getestet und sowas. Und das roch nach Glühwein. Und das war, mein Gott, gebrannte Mandeln. Und das volle Programm, sag ich dir. Ne? Wandsbecker Winterzauber, da kam ein bisschen Wehmut auf. Ne? Den konnte ich sonst immer beobachten. Ja, von meinem alten Balkon, der brüchige, sag ich jetzt mal. Ne? Da konnte ich ihn immer schön beobachten. Ne? Aber nee, hier in der Ecke ist kein Weihnachtsmarkt.
Okay.
Tatsächlich.
Ja, hier bei der vor unserer Tür ist auf jeden Fall jetzt ein auch aufgebaut und bin bisher nur dran vorbeigelaufen, muss aber auch sagen, schon so ein bisschen Lust auf so einen Weihnachtsmarktbesuch habe ich schon. Das wird sicherlich auch in den nächsten Wochen sich dann noch ergeben. Wie gesagt, denkt dran, wir suchen noch einen Bierpaten oder eine Bierpatin, die uns hier gerne mit ein bisschen Bier versorgt. Dennis@reds.de ist die E-Mail. Ansonsten findet ihr auch, wenn ihr uns überraschen wollt, einfach das auf reds.de im Impressum. Schickt uns was zu. Wichtig ist immer nur, dass es zwei Flaschen sind. Dadurch, dass der Nico und ich ja den Großteil der Zeit tatsächlich, ich aus Altona, eher aus Borgfelde aufnimmt, ist es dann immer gut, wenn es zwei Flaschen sind und
schon Vorteil. Sonst ist der eine immer so neidisch,
ganz genau,
ne?
Ganz genau. Und wichtig, dass es gut verpackt ist, nicht, dass hier nur so ein triefendes Paket ankommt. Da würden wir uns, wie gesagt, sehr freuen. Und wenn ihr noch so einen schönen Brief wie der Jens dabei legt, ne, dann ist das natürlich Bonus. Ein
Träumchen.
Das war sehr, sehr schön. Viele Grüße und gehen dann nochmal raus nach Sachsen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss, bis dann.
Und wenn meine Eltern zuhören, auch wenn sie es nicht machen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Letztes Jahr, da habe ich schon von euch einen Adventskalender bekommen. Und zwar war das ein Bier-Adventskalender. Riesengroßes Ding. Da dachte ich, was ist hier los? Und da waren wirklich 24 Dosen drin, 0,5er. Nur das Feinste vom Feinsten.
Das waren aber tatsächlich so Feltins und Bitburger und sowas. Ja, sicher. Ne?
Alles einmal querbeet, das volle Programm. Ich hab ein bisschen, weiß ich, war ein bisschen eher leer, sag ich mal, dieser... Ja, wenn er da rumsteht. Ja,
besser rumsteht, wird's nicht, ne?
Besser wird's nicht. Also, liebe Eltern, wenn ihr zuhören solltet, dann bin ein bisschen enttäuscht. Habt immer noch die Möglichkeit, mir
vielleicht hört Jörg
genau so einen Kalender zukommen zu lassen. In diesem Sinne, ne, lasst es derbst krachen.
Bam. Zip.